Wir sind in der Fastenzeit und mich wundert immer wieder, was die Leute sich alles einfallen lassen, was man fasten kann. Ich habe darüber nachgedacht, ob mir was einfällt, was es bisher noch nicht gegeben hat, und ich glaube, das ist so. Wir fasten heute mal Buchstaben. Genauer gesagt, wir fasten heute Vokale. A, E, I, O, U und die Umlaute Ä, Ö, Ü sind gestrichen. Stellt euch also einen deutschen Text vor, geschrieben nur mit Konsonanten. Und in diesem Text kommt nun dieses Wort vor, das ihr hier vorne seht. Was ist das für ein Wort? Welche Vokale würdet ihr zu diesen Konsonanten tun? Einfach mal laut sagen. Leben. Lieben. Loben. Laben. Leben haben wir schon. Das sind so die Dinge, die ganz schnell kommen. Aber es könnte ja auch ein Vokal davor sein. Alben, Briefmarkenalben, Fotoalben. Ja, und die Tolkien-Liebhaber, die wissen, dass die Elben in Mittelerde wohnen. Die kann man auch so schreiben. Wie weiß ich denn in einem Text, in dem es nur Konsonanten gibt, was das Wort nun ist? Welche Vokale ich da reintun muss? Ich muss den Kontext lesen. Und ich muss hoffen, dass ich aus diesem Drumherum erschließen kann, was das für ein Wort ist. Das scheint anstrengend zu sein. Also vielleicht fasten wir doch lieber Schokolade. Nun ist es so, dass die hebräische Sprache in einer reinen Konsonantenschrift geschrieben ist. Das heißt, für Hebräisch Sprechende ist es überhaupt nichts Neues. Es gibt keine Vokale. Es gibt nur Konsonanten. Und das ist ein Wort, das in der Bibel so steht, und zwar in der Geschichte, wo Moses vom Berg Sinai herunterkommt mit den zwei Tafeln des Gesetzes. Da heißt es dort, als Moses vom Berg Sinai herabkam, da hatte er diese Tafeln und er wusste nicht, dass sein Angesicht war. Und dieses das ist nur dieses Wort. Erste Schikane kennen wir schon. Nur Konsonanten, keine Vokale im Hebräischen. Zweite Schikane, man liest von rechts nach links. Daran gewöhnt man sich schnell. Von rechts gelesen, der erste Buchstabe ist ein Kuf. Das entspricht unserem K. In der Mitte, das ist ein Resch, das ist ein R. Und der lange Strich auf der linken Seite, das ist ein Nun, ein N. K, R, N. Nun kann ich dieses Wort genauso wie im Deutschen, was wir vorhin erlebt haben mit Loben, Laben, Lieben und so weiter, auf mehrere Weise mit Vokalen füllen. Und das hat natürlich immer unterschiedliche Bedeutungen. Wenn ich also in diesem Text, in dem Moses vom Berg Sinai herabkommt, dieses Wort finde und ich lese dort Karan, dann heißt es, er wusste nicht, dass sein Angesicht glänzend war, strahlend. Wenn ich aber das Wort Keren lese, dann hat der Moses plötzlich zwei Hörner auf dem Kopf. Und das ist passiert etwa im Jahr 400 nach Christus, als Hieronymus die Vulgata übersetzt hat. Das ist eine lateinische Bibelübersetzung. Und er kam zu diesem Wort und er hat nicht Karan, sondern Keren gelesen und hat es so übersetzt. Auf Lateinisch steht hier, cumque descenderet Moises de Monte Sinai, als Moses herabstieg vom Berg Sinai, tenebat duas tabulas testimonii, hatte er zwei Tafeln des Zeugnisses, et ignorabat, und er wusste nicht, quod cornuta esset facies sua, dass sein Angesicht gehörnt war, ex consortio sermonis domini, weil er mit Gott gesprochen hat. Und nun gibt es also zwei Dramen mit dieser falschen Übersetzung von Hieronymus, der sich hier schrecklich vertan hat. Die katholische Kirche war der Meinung, dass die Vulgata eine direkt vom Heiligen Geist inspirierte Bibelübersetzung sei. Und weit über 1000 Jahre durften Bibelübersetzungen in der katholischen Kirche, sofern es sie überhaupt gab, nicht aus der Grundsprache, aus dem Hebräischen, aus dem Aramäischen gemacht werden, sondern nur aus dieser lateinischen Vulgata. Das heißt zu Deutsch, Weit über 1000 Jahre stand in katholischen Bibelübersetzungen drin, dass Moses gehörnt war. Und daran haben sich natürlich auch die Künstler halten müssen. So entstand zwischen 1513 und 1515 diese Statue von Moses, die von Michelangelo gemacht wurde. Und man sieht schon oben auf dem Kopf die zwei Hörner und in der Nahaufnahme wird das noch deutlicher. Der gehörnte Moses. Nun kam auch den Katholiken das im Lauf der Jahrhunderte etwas merkwürdig vor. Und sie haben dann mal nachgeschaut und festgestellt, dass der Hieronymus sich da vertan hat. Dass das nicht Keren, sondern Karan heißen muss. Strahlend, glänzend. Und dann haben die Künstler angefangen, sich zu trauen, dem Moses statt Hörner aufzusetzen, einen Strahlenkranz zu geben. Und das sah am Anfang dann eher so aus. Paul Gustave Doré, 1832 bis 83 gelebt, hat dem Moses Strahlen gegeben, was die richtige Übersetzung ist. Aber irgendwie schauen für mich die Strahlen immer noch aus wie Hörner. Hebräisch schreibt man nur Konsonanten, man schreibt und liest von rechts nach links und es gibt noch eine dritte Schikane. Jeder hebräische Buchstabe entspricht auch einer Zahl und umgekehrt, Zahlen können Buchstaben entsprechen. Das macht das Ganze noch etwas komplizierter. Dieses Bild hier, das habe ich euch schon mal gezeigt und zwar in dem Jubiläumsgottesdienst für das 40. Dienstjubiläum von Gerd Ballon. Damals ging es um die Zahl 40. Das sind 22 Buchstaben, die wir hier sehen. Allesamt Konsonanten, keine Vokale. Oben rechts der erste Buchstabe, der aussieht wie so ein verkorkeltes X. Das ist Aleph, der Buchstabe, der der Zahl 1 entspricht. Danach kommt der Buchstabe Bet. Das ist die Zahl 2, Gimel 3, Dalet 4 und so weiter. Aleph, Bet. Da klingt doch was. Alphabet. Davon haben wir diesen Begriff, der zunächst im Griechischen natürlich Alpha, Beta übernommen worden ist. 22 Buchstaben, jeder entspricht einer Zahl. Wir haben also 1 bis 10, dann die Zehnerzahlen 20 bis 90. Dann haben wir 100, 200, 300, 400. Aus ist. Dann sind wir beim 22. Buchstaben angelangt. Das heißt, ich kann mit einem einzigen Buchstaben die Zahl 400 ausdrücken. Und ich kann diese Buchstaben natürlich miteinander kombinieren und dadurch verschiedenste Zahlen formieren. Zur höheren Mathematik eignet sich das System allerdings eher weniger. Ich habe etwas mitgebracht. Das ist ein jüdischer Gebetsmantel, ein Gebetsschal. Auf Hebräisch heißt das Talit. Und dieser Talit birgt ein Geheimnis. Um dieses Geheimnis zu lüften, müssen wir das, was davon zu sehen ist, beachten. Was ist ein Talit? Ein Talit ist also ein Stück Stoff. Es ist völlig egal, aus welchem Material das gemacht ist. Das kann also ein Kunstmaterial sein, das kann sein Seide oder Baumwolle oder Leinen, genau. Nur keine Mischfaser. Mischfaser ist nicht koscher. Muss also eindeutig eine einzige Art von Faser sein. Und es muss groß genug sein, dass man sich das beim Beten über den Rumpf legt. Also jüdische Männer legen sich morgens diesen Gebetsschal über die Schulter, wenn sie ihr Morgengebet sprechen. Auch die Farbe ist relativ egal. Also vielleicht weiß das der eine oder andere, dass die israelische Fahne mit diesen zwei blauen Streifen und mit dem Davidstern ursprünglich mal ein Gebetsschal war. 1897 beim Zionistenkongress in Basel, da hat Theodor Herzl gesagt, wir sind eine Bewegung, die auch eine Fahne braucht. Fahnen waren damals einfach in. Und da hat der Großvater von Michael Wolfson, den ihr vielleicht kennt, dieser Professor, der ab und zu mal im Fernsehen vorkommt, der hat gesagt, ja, wir haben ja schon eine Fahne. Und da hat er seinen Gebetsschal rausgezogen. Und das war einer, der war in Blau. Also blaue Streifen und der Davidstern war drauf. Und so kam die israelische Fahne zustande. Also mein Talit ist schwarz mit schwarzen Streifen. Muster ist egal. Das wirklich Wichtige, das ist das hier. dieses Bündel von Fäden an den vier Seiten. Ohne dieses Bündel von Fäden ist der Talit nur ein Stück Stoff, ohne jede Bedeutung. In 4. Mose 15, 37 bis 41 heißt es, der Herr sprach zu Mose: Rede zu den Israeliten und sag ihnen, sie sollen sich quasten. Also dieses Fadenbündel hier nennt die Einheitsübersetzung Quasten. Sie sollen sich Quasten an ihre Kleiderzipfel nähen, von Generation zu Generation. Und von Generation zu Generation heißt im Hebräischen auf ewig. Und sollen an den Quasten eine violette Purpurschnur anbringen. Bevor ihr jetzt die ganze Zeit darüber nachdenkt, wo die violette Purpurschnur abgeblieben ist. Naja, der römische Cäsar hat den Juden verboten, die Purpurfarbe zu verwenden. Purpur war die kostbarste Farbe des Altertums. Und wenn sie heute auf natürliche Weise hergestellt wird, nicht synthetisch, ist das erstens eine ziemliche Schweinerei und sehr aufwendig. Man stellt die nämlich aus einer Schneckenart her, aus der Purpurschnecke. Und der römische Cäsar hat den Juden das deshalb verboten, weil er gesagt hat, diese Farbe bleibt mir vorbehalten. Ich bin der Kaiser, das ist die Farbe des Kaisers. Und so kam es, dass auch in späteren Zeiten Purpur immer die Farbe der Kaiser und der Könige blieb. Jetzt gibt es keinen römischen Cäsar mehr. Also die Juden könnten jetzt getrost ihre Fäden wieder in Purpur färben. Aber es gibt ein kleines Problem. Es gibt ein hebräisches Wort in der Bibel für diese Schnecke, aus der man diese Purpurfarbe gewinnt. Und es gibt mehrere Unterarten von Purpurschnecken und man kann heute nicht mehr genau bestimmen, welche Unterart damit gemeint ist. Und deshalb ist es so, wenn die Rabbiner nichts anderes zu tun haben, dann streiten sie sich darüber, welche Schneckenart das sein könnte. Und es gibt auch ganz mutige Rabbiner, die ihren Nachfolgern, also ihren Schülern, eine bestimmte Schneckenart sozusagen verordnen und die färben dann tatsächlich ihre Fäden am Talit mit dieser Farbe, habe ich schon gesehen. Sie sollen eine Quaste, eine violette Purpurschnur anbringen, sie soll bei euch zur Quaste gehören. Wenn ihr sie seht, das ist jetzt der wichtigste Kernsatz in diesem Text, wenn ihr sie seht, wenn ihr diese Fäden seht, werdet ihr euch an alle Gebote des Herrn erinnern. Ihr werdet sie halten und eurem Herzen und euren Augen nicht nachgeben, wenn sie euch zur Untreue verleiten wollen. Ihr sollt so an alle meine Gebote denken und sie halten. Dann werdet ihr eurem Gott heilig sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um für euch Gott zu sein. Ich, der Herr, euer Gott. Also, wenn wir diese Fäden anschauen, werden wir erinnert an alle Gebote des Herrn. Wie das? Wie gesagt, jeder Buchstabe im Hebräischen entspricht einer Zahl. Nun heißen diese Quasten, diese Fadenbündel hier auf Hebräisch Tzitzit. Tzitzit. Und ich habe dieses Wort hier vorn stehen, Tzitzit. Von rechts nach links gelesen, ergibt das die Zahl 90 plus 10 plus 90 plus 10 plus 400. Das heißt, in der Summe bedeutet das Wort Tzitzit 600. 600. Wenn ich nun diese Fadenbündel hier anschaue, dann stelle ich fest, dass das vier Fäden sind, die doppelt gelegt wurden. Also hier unten sind es 8, da oben sehe ich auf meiner Seite 4, hier hinten auch 4. 8 Fäden. Diese 8 Fäden sind 5-mal miteinander verknotet. 600, Tzitzit, plus 8 Fäden plus 5 Knoten ergibt 613. Was bedeutet 613? Das weiß bestimmt jemand hier. Alle Gebote, genau. Die christlichen Theologen machen sich nicht die Mühe nachzuzählen, wie viele Gebote und Verbote es im Alten Testament gibt. Warum? Sie sagen, boah, Jesus hat alle erfüllt für mich, was soll ich wissen, wie viele das sind? Für jüdische Theologen ist das sehr wichtig. Und deswegen haben die Rabbiner genau nachgezählt und festgestellt, es gibt in der Tora, also in den fünf Büchern Mose, 613 Gebote und Verbote. Nochmal der Text. Wenn ihr sie seht, werdet ihr euch an alle Gebote des Herrn erinnern. 600 plus 8 plus 5, 613. Also allein dieses Fadenbündel mit der Anzahl der Fäden und der Anzahl der Knoten erinnert mich daran, dass Gott 613 Mal sagt, du sollst das tun oder du sollst das lassen. Diese vier Fäden sind unterschiedlich lang. Genauer gesagt, drei sind gleich lang und der vierte ist deutlich länger als die anderen. Das liegt daran, dass zwischen den Knoten dieser lange Faden mehrere Male um das Bündel herumgewickelt wird. Und zwar nach dem ersten Knoten 7-mal, nach dem zweiten Knoten 8-mal, nach dem dritten Knoten 11-mal. 7 und 8 und 11, das ist 26. Und 26, das ist bei den Juden eine heilige Zahl. Warum? Das ist der Name Gottes. Wir lesen von rechts dieses kleine Strichel, das ist ein Jud, ein J. Dann kommt ein Hey, das ist ein H. Dann kommt wieder ein Strich, das ist ein Wav, ein W. Und dann kommt nochmal ein Hey, ein H. Reine Konsonanten. Wie wird der Name Gottes ausgesprochen? Das wissen wir leider nicht. Warum? Naja, es steht vor den 10 Geboten, du sollst den Namen Gottes nicht zu etwas Unwürdigem verwenden. Und da haben sich die Juden gedacht, wenn wir keinen Fehler machen wollen, dann ist am besten, wir sprechen den Namen Gottes überhaupt nicht mehr aus. Und so kam es, dass im Lauf der Zeit vergessen wurde, wie Gottes Name auszusprechen ist. Allerdings ist es so, dass die Hebraisten, also die hebräischen Sprachkundler, in diesem Gottesnamen hier eine Wortwurzel sehen, die mit dem Verb er lässt werden zu tun hat. Er lässt werden, also der Schöpfer der Welt, der Schöpfer und Erhalter der Welt. Und so kam man darauf, dass dieser Name vermutlich auszusprechen ist, Jahwe. Es gibt auch die Betonung auf der letzten Silbe, Yahweh, das machen die orientalischen Juden, wenn sie den Namen aussprechen täten. Also Yahweh ist mehr die orientalische Betonung, Jahwe ist mehr die europäische. Was definitiv falsch ist und was ich vielen Theologen schon gesagt habe, ist Jahwe. Es gibt kein Ch in diesem Namen. Es ist Jahwe. Der Name Jahwe. Nochmal zum Text. Ihr werdet an alle Gebote des Herrn erinnert. Und da steht nicht Herr im hebräischen Originaltext. Da steht dieses Wort. Da steht der Name Gottes. Also wir werden an 613 Geh- und Verbote von Jahwe erinnert, wenn wir dieses Fadenbündel anschauen. Cheers. Wir sind noch nicht fertig. Nach dem vierten Knoten wird der längere Faden 13-mal um die anderen drei Fäden gewickelt. 13-mal. Und diese 13 ergibt das zweite Wort hier. Wir haben wieder auf der rechten Seite den Namen Gottes und auf der linken Seite haben wir drei Buchstaben. Wir haben das Aleph, wir haben das Chet und wir haben das Dalet. Und das ist 1 plus 8 plus 4, die Zahl 13. Und das Wort, das wir hier lesen, das heißt Echad. Echad heißt 1 und ist männlich. Es gibt im Hebräischen männliche und weibliche Zahlen. Also ihr seht, die Schikanen nehmen immer mehr zu, je tiefer man da einsteigt. Das ist eine männliche Zahl, 1. Wieso 1? Jahwe 1. Im jüdischen Glaubensbekenntnis, das im 5. Buch Mose steht, da heißt es, Schma Israel, höre Israel, Adonai Eloheinu, der Herr unser Gott, in Wirklichkeit steht auch dort der Name Gottes, Jahwe Eloheinu, Adonai Echad. Er ist einer. Was will dieser Satz sagen? Dass es nur einen Gott gibt, währenddessen die Hindus 330 Millionen haben? Das ist nicht alles, was da drin steckt. Dieses Echad, das sagt eigentlich viel mehr noch. Das sagt natürlich nur einer, das heißt aber auch einzigartig, unvergleichlich, unteilbar. Gott ist einer. Wenn ihr sie seht, werdet ihr euch an alle Gebote des Herrn erinnern. Ihr werdet euch erinnern an alle Gebote des einzigen Gottes, den es gibt, der anbetungswürdig ist. Und nun ist es so, wir können jetzt die Projektion ausmachen, danke. Nun ist es so, wenn die Juden morgens aufstehen und ihr Morgengebet sprechen, dann nehmen sie diesen Schal, diesen Gebetsmantel, diesen Talit, und dann sprechen sie ein kurzes Gebet, bevor sie ihn sich über die Schulter legen und dann ihr Morgengebet sprechen. Und für die vergesslichen Leute ist es so, dass dieses Gebet hier oben in, hier ist es, Silberfäden eingestickt ist. Ja. Auf Hebräisch natürlich, von rechts nach links, Konsonanten, keine Vokale. Man muss also wissen, wo man welche Vokale einfügen muss. Und der Jude, der liest es dann, und da steht hier, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher kitschanu bemitzvotav vetzivanu lehit atef betzitzit. Da kommt das Wort zitzit wieder vor. Und das heißt zu Deutsch, gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und der du uns geboten hast, uns in zitzit zu kleiden, zitzit zu tragen. So, und dann macht der Jude das so. Er küsst den letzten Buchstaben und den ersten und dann legt er sich den Gebetsschal um die Schultern. So, das sieht dann so aus. An der Klagemauer kann man das oft sehen, im Sommer, wenn es warm ist, dann krempeln die jungen Burschen hier das hoch und legen sich es oben hin. Ganz fromme, die tun es dann auch schon mal hier über den Kopf, habt ihr vielleicht auch schon Bilder gesehen, hoppla. Und dann spricht man das Morgengebet. Warum machen die Juden das? Die Juden machen das, weil sie damit eines sagen wollen. Es gibt nur einen wahren Gott. Jahwe Echad. Er hat 613 Geh- und Verbote gegeben. Ich küsse diesen Spruch. Ich stelle mich unter dieses Tuch, unter diesen Gebetsmantel, weil ich damit sagen will, ich werde heute diese Gebote halten. Ich stelle mich heute unter alle Gebote des Herrn. Das ist die Aussage. Und tatsächlich ist es so, dass Paulus den Galatern dazu einiges geschrieben hat. Und er hat gesagt in Galater 3, Vers 12, das Gesetz, nun ist Gesetz so von Martin Luther nicht ganz richtig übersetzt. Diese 613 Geh- und Verbote sind nicht gedacht als Paragraphen im Sinne von Strafgesetzbuch oder irgend sowas oder Steuerrecht. Das sind auf Hebräisch Mitzvot. Das sind Gottes Weisungen für ein gutes Leben, das ihm gefällt. Man muss das nicht tun. Aber wenn man mit Gott leben möchte, dann muss man sich unter diese Geh- und Verbote stellen. Dann muss man sich daran halten. Und nun sagt also Paulus, das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun. Interessante Aussage. Das ist eine Checkliste. Wisst ihr, ich bewundere wirklich Piloten und Co-Piloten in einem großen Flieger, die schon tausende Male geflogen sind und beim Start wird die Checkliste abgearbeitet. Warum machen sie das? Damit ja nichts vergessen wird, weil es um Menschenleben geht. Und so muss ein Jude, der sich morgens unter diese Gebote stellt, im Grunde den ganzen Tag immer dran denken, 613, 613, was könnte ich verkehrt machen? Wie komme ich drumherum? Wie kann ich das alles richtig machen? Es geht nicht mehr um den Glauben, so wie wir das als Christen kennen. Und deswegen sagt Paulus auch seine Schlussfolgerung, das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Das heißt, wer diese 613 Geh- und Verbote jeden Tag beachtet und sich jeden Tag daran hält, muss nicht sterben. Das war die Zusage. Es gibt aber einen Haken dabei. Und der steht im Jakobusbrief, Jakobusbrief 2, Vers 10. Wer das gesamte Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, hat gegen alle verstoßen und ist vor dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Gewinnen oder verlieren. Dazwischen gibt es keinen Kompromiss. Und deswegen hat der uns unbekannte Schreiber des Hebräerbriefes, Hebräer 7, 19, auch gesagt, in keiner Hinsicht hat das Gesetz es geschafft, dass die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des vom Gesetz verordneten Priestertums tritt deshalb eines, das eine bessere Hoffnung begründet, das uns die Möglichkeit öffnet, uns wirklich Gott nahen und vor ihm bestehen zu können. Nochmal, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, es hat gar keinen Sinn. Wenn du in dieses Hamsterrad steigst und versuchst, diese ganzen Geh- und Verbote zu beachten, du hast keine Chance. Du wirst immer einen Fehler machen. Und wer gegen ein Gebot verstößt, verstößt gegen alle. Wie ist das eigentlich jetzt bei uns Christen? Da hat Paulus den Römern geschrieben, Römer 13, 8, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ist das wirklich einfacher? Ist das einfacher als 613 Punkte auf der Checkliste abzuarbeiten, die anderen immer zu lieben? Ich kann das nicht. Wie ist das jetzt mit dem Gesetz? Also manche Christen glauben ja wirklich, das Gesetz ist aufgelöst. Gott hat das irgendwie weggewischt für uns. Nein, das ist nicht so. Der Anspruch Gottes an diese 613 Geh- und Verbote, was ich gerade aus dem Buch Mose vorgelesen habe, der besteht immer noch und der besteht gegenüber allen Menschen. Und deswegen hat auch Jesus gesagt, Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat alle Tage seines Lebens auf der Erde alle 613 Geh- und Verbote gehalten. Er hat vielleicht wie andere Juden auch morgens dieses Gebet gesprochen. Der Unterschied zu den anderen war, er hat es geschafft. Das heißt, Jesus hätte sich dadurch ewiges Leben verdient. Haben wir doch vorhin gelesen. Wer das Gesetz erfüllt, wird dadurch leben. Das heißt, er hat sich erarbeitet, erkauft, nicht sterben zu müssen. Warum hat er das getan? Er ist der König der Ewigkeit, steht in der Bibel. Er ist unsterblich. Warum tut er sowas? Weil du es nicht kannst. Er wollte dich nicht dem Gesetz und dem Lohn des Gesetzes, das ist der Tod, überlassen. Er hat das Gesetz stellvertretend für dich und für mich erfüllt, um uns mit hineinzunehmen in seinen Tod, in seine Auferstehung, in sein Leben, in seine Ehre, in seine Herrlichkeit. Der beste Freund von Jesus, der Apostel Johannes, schreibt im Evangelium 1, Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt im Umkehrschluss, wer unter der Knute des Gesetzes steht, der erfährt keine Gnade, weil er selbst das nicht tun kann. Und eigentlich wird früher oder später es dazu kommen, dass man anfängt, scheinheilig zu werden. Da könnte ich euch Beispiele erzählen, da würden wir heute Abend noch da sitzen. Was die Menschen sich alles ausgedacht haben, um Gott hinters Licht zu führen. Ein kleines Beispiel aus unserer eigenen Welt. Ja, schwäbische Katholiken, die gedacht haben, dass man am Freitag kein Fleisch essen darf, haben das Fleisch in die Maultasche getan und haben das dann Herrgottsbscheißerle genannt, weil Gott so das Fleisch nicht sieht. Menschen, die sich an das Gesetz gebunden fühlen, werden früher oder später scheinheilig, weil sie nicht wissen, wie sie das machen sollen. Weil sie ahnen oder genau wissen, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht schaffen. Und deswegen ist es so, dass die Wahrheit und die Gnade in Jesus Christus stecken und nicht im Gesetz. Und in Römer 7, Vers 4 sagt Paulus, ihr, meine Brüder, ihr seid dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Christus am Kreuz, er hat das Gesetz erfüllt, er ist für uns gestorben und damit hat das Gesetz seinen Anspruch an uns verloren. Wenn wir uns in die Hände Christi begeben, wenn wir das tun, was Johannes wiederum schreibt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht und die Macht, Gottes Kinder zu sein. Wenn wir das tun, dann gilt uns das, dass Jesus für uns das Gesetz erfüllt hat. Und so sagt Paulus den Galatern 2, Vers 19, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Durchs Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Spätestens hier muss man sich die Frage stellen, was hat Gott sich dabei eigentlich gedacht? Ich meine, diese 613 Geh- und Verbote, er hat doch von vornherein gewusst, dass das keiner schafft. Warum macht er sowas? Ist das Schikane? Ach, was würden wir ohne den Paulus machen? Er hat den Galatern das erklärt. Galater 3, Vers 24 sagt er, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Mit anderen Worten, das Gesetz sagt uns, ihr seid unfähig, ihr könnt nicht euch ewiges Leben verdienen. Ihr schafft das nicht. Ihr braucht das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und am Schluss zusammenfassend das kleine Einmaleins der Rechtfertigungstheologie. Adam war ohne Sünde. Er war ganz und gar gut, als Gott ihn geschaffen hat. Aber er hatte einen freien Willen. Er war kein Roboter. Er war keine Maschine. Und er hat sich entschieden, gegen Gott zu handeln. Dadurch hat er Sünde und Tod in die Welt gebracht. Und diese Sünde, die Adam vererbt hat an seine Nachkommen, damit auch an uns, das ist wie ein Gendefekt, wie ein Virus, der in uns drin steckt. Also wir Evangelischen, wir sprechen nicht so von der Erbsünde, aber ich verstehe, was der Begriff sagen will. Wir haben die Sünde von unseren Vorfahren geerbt. Und wenn ein kleines Kind in diese Welt geboren wird, dann liegt es so unschuldig in seinem Bettchen drin, dass man sich denkt, was kann dieses Kind Falsches, Schlechtes in seinem Herzen haben? Ja, die Bibel sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Warum? Weil wir diesen Gendefekt haben, diesen Virus. Wir sind Sünder. Und als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, da gab es ein Todesurteil für sie. Da hieß es, ihr werdet sterben. Aber wenn man sich das Hebräische genauer anguckt, dann stellt man fest, das Wort, das da steht, das ist in der Verlaufsform, im Gerundium gesprochen. Das heißt zu Deutsch, ihr werdet sterbend sterben. Euer Tod fängt heute schon an. Und wiederum, wenn ein Kind geboren wird in diese Welt, am ersten Tag seines Daseins, da wird die Sanduhr umgedreht und dann läuft der Sand nach unten und wir wissen nicht, wie lange das Leben währt, aber irgendwann wird es hier auf der Erde zu Ende sein, weil der Tod mit der Geburt beginnt. Das ist unser Los und unser Dasein. Der Tod ist der Sünde Sold. Und da steht im Galater 3, Vers 19 ein merkwürdiger Satz. Ich habe Lust, so viele Sachen mit Paulus zu diskutieren, unter anderem darüber. Da heißt es, dass das Gesetz durch die Engel verordnet wurde. Merkwürdig, steht sonst nirgendwo in der Bibel. Die Engel. Und ich denke mir dann, wie denn das? Nun ja, es heißt in der Bibel, wir sind ein Schauspiel für Menschen und für Engel. Und da kann ich mir schon vorstellen, die Engel haben zugeschaut, wie das mit Adam passiert ist, was dann mit Kain passiert ist und wie das alles so weiterging. Und irgendwann haben die Engel gesagt, jetzt haben wir die Faxen dicke. Jetzt zeigen wir denen mal, wo der Battel den Most holt. Und so kam das Gesetz durch Moses in die Welt. Nicht der Gehörnte, der strahlende Moses. Und Paulus hat sehr gerne Begriffe verwendet zur Erklärung seiner Theologie, die aus der Militärsprache waren. Paulus war ein Fan der Militärsprache. Und der Begriff für Sünde, den er verwendet, ist auf Griechisch Hamartia. Hamartia. Was heißt Hamartia? Stellt euch einen Bogenschützen vor. Ja, ich stehe jetzt hier mit meinem Bogen, mit meinem Pfeil und ganz weit da hinten, da ist irgendwo die Scheibe, auf die ich schieße und wo ich hoffe, in die Mitte zu treffen. Jetzt ist es aber so weit weg, dass ich das gar nicht genau sehen kann von hier, was ich getroffen habe. Und da gibt es dann so einen Laufburschen, der geht hin zu der Scheibe und guckt genau und der ruft mir zu, was mein Score ist, also was ich getroffen habe. Und das Schlimmste, was ein Bogenschütze hören konnte von diesem Laufburschen, war Hamartia. Hamartia heißt vorbeigeschossen, Ziel verfehlt. Und wisst ihr, da ist es völlig egal, ob du 5 Millimeter oder 5 Meter am Ziel vorbeischießt. Vorbei ist vorbei. Wenn du zum Bahnhof kommst und du siehst die Schlusslichter vom Zug noch, bist du genauso zu spät, als wenn du eine Stunde nach der Abfahrt da bist. Vorbei ist vorbei. Wir haben keine Chance. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Das wissen auch die Juden. Der wichtigste Tag im Kalenderjahr eines Juden ist der Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und zu Beginn des Yom Kippur sprechen die Juden ein Gebet, über das ich immer lachen muss. Ich denke mir immer, wie denkt man sich sowas aus? Das Gebet heißt Kol Nidre, mit diesen Worten beginnt es, alle Gelübde. Und ganz frei übersetzt sagen die Juden da zu Gott, zu Beginn dieses wichtigen Tages der Versöhnung, alle Gelübde, alle Verheißungen, alle Versprechungen, alle guten Vorsätze, die ich mache und die ich ausspreche, hör nicht hin. Tu so, als ob ich nichts gesagt hätte. Warum sagen die Juden das? Weil sie wissen, dass sie im nächsten Jahr beim Versöhnungstag wieder dastehen. So wie Hermann Heinrich Grafe in einem Lied geschrieben hat, Herr, wie oft kann ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Das wissen die Juden. So kommt Jesus in die Welt, gezeugt vom Heiligen Geist, ohne Sünde, ohne Schuld. Er hat diesen Gendefekt nicht, diesen Virus, weil er eben nicht Josef als Vater hat, sondern den Heiligen Geist. Er erfüllt das Gesetz, alle 613 Geh- und Verbote. Er erwirbt damit ewiges Leben für sich, das er aber nicht braucht, weil er der König der Unsterblichkeit ist und er schenkt es dir. Er nahm unsere Schuld auf sich. Er wurde zur leibhaftigen Sünde, steht in der Bibel. Wir sind mit ihm gestorben, begraben, auferstanden und werden mit ihm auf dem Königsthron sitzen. Das ist die Konsequenz daraus. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. In des jüngsten Tages Licht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr, dein ist das Reich, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen.